Dwight L. Moody ist vielleicht vielen von euch ein Begriff. Dwight L. Moody war eigentlich einer der bekanntesten Evangelisten im späten 19. Jahrhundert. Damals gab es noch kein YouTube, aber die Menschen aus der ganzen Welt sind nach Amerika zu seinen Konferenzen gereist. In einem Jahr kam eine große Gruppe an Pastoren aus Europa, um Moody zu hören. Und diese Gruppe an Pastoren wurde während der Konferenz in einem Studentenwohnheim untergebracht. Und wie damals in Europa üblich, stellten diese Pastoren ihre Schuhe vor die Tür mit der Erwartung, dass der Diener kommt und ihnen die Schuhe sauber macht für den nächsten Konferenztag. Und dann passiert Folgendes. Moody geht abends noch durch die Gebäude, um für die Teilnehmer der Konferenz im Stillen zu beten. Und dann stellt er fest, die ganzen Schuhe der europäischen Pastoren stehen vor der Tür. Und er weiß, dass das Sitte in Europa ist, aber wahrscheinlich nicht hier in Amerika. Jedenfalls gab es keinen Diener im Studentenwohnheim. Und Moody ist gerade unterwegs mit einigen Studenten und teilt dieses peinliche Missverständnis den Studenten mit. Einfach, dass sie um die Not dieser Situation wissen, aber die Studenten kommen gar nicht auf die Idee, irgendwie mit anzupacken. Ohne ein Wort zu sagen, nimmt Moody alle Schuhe und verbringt den Abend und vielleicht auch einen Teil der Nacht damit, jedes einzelne Paar zu putzen und zu polieren. Am nächsten Morgen hatten die europäischen Pastoren saubere Schuhe vor der Tür stehen, aber niemand wusste, dass es Moody selber war, der in der Nacht diese Schuhe geputzt hat. Trotz seiner Berühmtheit ist Moody immer demütig geblieben. Genau darum geht es in meiner heutigen Predigt. Das Thema lautet demütiges Dienen. Der Predigttext kommt aus Römer 12, die Verse 3 bis 8. Der Römerbrief teilt sich in zwei Teile. Und was ich persönlich am Römerbrief so liebe, ich meine, mir liegt auch ein Stück weit Struktur. Ich liebe am Römerbrief die Systematik, in der Paulus gerade im ersten Teil, in den ersten 11 Kapiteln, wie wir es auch gleich an der Wand sehen werden, die Systematik aufrollt, das Evangelium im Römerbrief ausführlich erklärt und darlegt, wie ein sündiger Mensch gerettet werden kann. Im zweiten Teil, und da sind wir gerade in meiner Römerbriefreihe, da geht es in den Kapiteln 12 bis 16 darum, wie wir jetzt als Christen leben sollen. Das ist eine Frage, die sich uns allen stellt. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wie geht's weiter? Wie stellt sich Gott ein Leben zu seiner Ehre vor? Und ab Kapitel 12 beginnt Paulus genau damit. Kapitel 12 beginnt im Prinzip mit einer Überschrift. Die ersten zwei Verse in Kapitel 12 stellen sozusagen die Überschrift über das christliche Leben dar. Es geht um völlige Hingabe in Vers 1 und es geht um persönliche Heiligung in Vers 2. Wir sollen uns dem Herrn ganz hingeben, ihm mit unserem Leib, ihm ganz zur Verfügung stellen und unser Denken beständig erneuern lassen. Und jetzt beginnt Paulus damit, diese Überschrift in Kapitel 1 und 2 zu entfalten. Und unser heutiger Predigttext ist sozusagen die Entfaltung von Römer 12, 1 und 2. Aber allein aufgrund der Stellung unseres heutigen Predigttextes im Römerbrief möchte ich hier Folgendes einmal ganz dick unterstreichen. Der Dienst für Gott ist unsere Antwort auf seine wunderbare Rettung. Wisst ihr, was diese Aussage alles beinhaltet? Der Dienst für Gott ist die Antwort auf seine Rettung. Das bedeutet, der Dienst für Gott ist nicht das Mittel zur Rettung. Das verwechseln einige. Aber Paulus erwähnt den Dienst für Gott nicht in Römer 3, sondern in Römer 12. In Römer 1 bis 3 stellt er die Not des Menschen dar, aber die Lösung für unsere Not, für unser Sündenproblem ist nicht unser Dienst für Gott, sondern es ist sein Werk für uns. Und wenn wir das im Glauben annehmen, was Jesus für uns getan hat, werden wir errettet. Aber der Dienst für Gott ist nicht das Mittel zur Rettung, sonst wären es Werke. Zweite Aussage, die wir aus dieser, allein nur aus der Struktur entnehmen können, ist, der Dienst für Gott ist nicht das Fundament unserer Heilsgewissheit. Und da, glaube ich, erwischt Paulus uns etwas eher. Vielleicht auch gerade als langjährige Christen, weil wir neigen immer wieder zum Leistungsdenken. Viele Christen glauben, ja, ich bin allein gerettet durch den Glauben. Aber jetzt, wo ich Christ bin, muss ich Gott dienen, damit ich am Ende im Himmel ankomme. Ganz ehrlich, ich glaube auch ganz viele im Raum denken das insgeheim. Dann bedeutet es aber, dass die Sicherheit unseres Heils von unserem Dienst abhängig ist. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, dann ist unser Heil nicht sicher, wenn es von unserem Dienst abhängig ist. So viele Christen neigen dazu, sich über ihren Dienst zu definieren. Der Dienst für Gott ist der Grund, warum Gott mich in den Himmel lässt. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn du dich nur über deinen Dienst definierst und von daher deine Heilsgewissheit ableitet, was wird passieren, wenn du am Ende deines Lebens Gott nicht mehr dienen kannst? Wenn du krank bist, im Krankenbett und plötzlich kommt Zweifel, ich mache ja nichts mehr für Gott, wird er mich in den Himmel reinlassen? Ihr Lieben, der einzige Grund für unsere Heilssicherheit ist nicht unser Werk für ihn, sondern sein Werk für uns. Unser ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzesbein. Einzig und allein, was er getan hat, ist unser Fundament. Und das ist so wichtig. Und daraus leitet sich die dritte Implikation ab. Der Dienst für Gott ist unsere dankbare Antwort auf seine Rettung. Das ist es. Es geht um die dankbare Antwort. Wenn er das für mich getan hat, dann gebe ich ihm mich jetzt ganz hin, mit Haut und Haaren, und ich lebe im Dienst für ihn, aus Dankbarkeit. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin, aus Dankbarkeit. Und genau hier setzt der heutige Predigttext an. Jetzt erwähnt Paulus den Dienst in Römer 12. Was ist unsere Antwort auf das Evangelium? Bevor Paulus über das Dienen an sich spricht, fängt er mit der Haltung des Dieners an. Und das ist mein erster Punkt, das angemessene Selbstbild. Ich lese Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also bevor die eigentliche Aufforderung hier eigentlich kommt, schiebt Paulus zwei Vorbemerkungen voraus. Und er sagt einmal, ich sage das, was ich jetzt gleich sagen werde, durch die Gnade Gottes, die mir gegeben wurde. Damit bezieht sich Paulus auf seine apostolische Autorität. Das haben wir schon in Kapitel 1, Vers 5 gehabt. Paulus möchte deutlich machen, das, was ich euch jetzt schreibe, wie christliches Leben aussehen soll, das ist nicht einfach nur in meinem privaten Interesse. Gott hat mich als Apostel eingesetzt und was ich euch jetzt schreibe, ist Gottes Wort für euch. Es ist einem Christen nicht freigestellt, so zu leben, wie er will. Gott sagt uns in seinem Wort, wie er christliches Leben denkt, wie christliches Leben aussehen soll. Und deswegen ist dieser Text so wichtig für uns. Und Paulus macht noch eine zweite Vorbemerkung. Er sagt, ich schreibe dieses jedem Einzelnen unter euch. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir heute Morgen über demütiges Dienen sprechen, sind wir alle gefragt. Jeder Einzelne. Und ich möchte dich ermutigen, während der Predigt, dass du heute hier sitzt und dass du nicht an andere denkst, sondern dass du einfach sagst, Herr, was möchtest du mir heute sagen? Dieser Text ist für mich. Ich sage jedem Einzelnen unter euch. Paulus sagt, es ist so wichtig, dass wir uns selbst richtig einschätzen. Es ist so gefährlich, wenn wir uns überschätzen. Die Gefahr der Selbstüberschätzung. Ich lese nochmal Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Die Gefahr der Selbstüberschätzung im Leben eines Christen ist so groß. Sie ist so groß. Und schaut mal, unser Vers heute, Vers 3, beginnt mit einem Denn. Und wenn wir dieses kleine Wort Denn lesen, müssen wir uns immer den Vers davor anschauen. Was steht denn davor? Paulus sagt in Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. In Kapitel 12, Vers 2 geht es um unser verändertes Denken. Wir sollen nicht weltlich denken. Wie denkt die Welt? In der Welt geht es darum, etwas sein zu wollen, etwas haben zu wollen, etwas genießen zu wollen. Es geht um den Hochmut des Lebens, sagt 1. Johannes. Es geht um Stolz. Stolz ist das Wesen dieser Welt. Es geht darum, sich selbst zu verwirklichen. Und Paulus sagte in Vers 2, euer Denken muss sich verändern. Wie zeigt sich ein verändertes Denken, dass wir jetzt eben nicht mehr höher über uns denken, als sich zu denken gebührt? Das ist ein Riesenthema, natürlich auch gerade für die Christen in Rom gewesen. Der Römer war ein stolzer Mensch. Ich meine, das ist das Weltimperium. Und deswegen schreibt Paulus den Christen in Rom, denkt nicht höher über euch. Das hatten wir nämlich schon in Kapitel 11. Da sagt Paulus den Heidenchristen: Haltet euch nicht für etwas Besseres als die Juden, nur weil ihr den Messias erkannt haben und sie nicht. Das ist eine Tendenz, dass man auch als Christ stolz wird. Stolz ist immer eine Gefahr, auch im Leben der Jünger. Schaut mal, was in Markus 9, Vers 33 und 34 steht. Sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Lieben, Stolz ist so eine Gefahr in unserem Leben. Stolz ist eine so große Gefahr in meinem Leben. Ich bin heute hier hingefahren und ich fühle mich so unwürdig, diese Predigt zu halten. Ich habe gesagt: Herr, bitte nimm du allen Stolz weg. Es ist so eine Gefahr, immer wieder in unserem Leben. Es ist auch eine Gefahr in deinem Leben. Es ist eine Gefahr, dass wir uns selbst überschätzen. Im Juni 2021 kommt es in Österreich zu einem Großeinsatz an der Falkensteinwand am Wolfgangsee. Ein 26-jähriger junger Mann ist beim Klippenspringen aus 40 Metern Höhe tödlich verunglückt. Und das ist so tragisch. Und eine Salzburger Zeitung titelt: Aus dieser extremen Höhe springen dort nicht einmal die Profis. Da kann man sich doch die Frage stellen: Was hat sich dieser junge Mann dabei gedacht? Es ist eine absolute Selbstüberschätzung gewesen, aus 40 Metern da zu springen, ohne die nötige Erfahrung. Wisst ihr, was das Trügerische ist oder das Gefährliche an Selbstüberschätzung? Derjenige, der sich selbst überschätzt, versteht gar nicht, dass er sich gerade selbst überschätzt. Das ist das Gefährliche an Selbstüberschätzung. Das ist nicht nur beim Klippenspringen so, das ist auch in unserem Leben so. Vielleicht ist es bei dir die berufliche Situation. Du kannst zurückschauen auf deinen Lebenslauf und du bist jemand geworden im Beruf. Und insgeheim gehst du morgens in die Firma mit der Genugtuung: Ich bin hier jemand. Mich grüßen sie alle. Die Firma kann froh sein, dass ich da bin. Vielleicht ist es deine Social-Media-Plattform. Die Anzahl der Likes, die du bekommst. Die Anzahl der Follower. Die Anzahl der Abonnente. Die Anzahl von was auch immer. Und darüber definierst du dich. Daraus leitest du deine Identität ab. Ich bin jemand, weil mir so viele Leute folgen. Ihr Lieben, Stolz ist eine Gefahr in jeder Altersklasse. Stolz ist eine Gefahr für Senioren. Ich lasse mir von diesem jungen Prediger nicht sagen, der hat noch nicht so viel Lebenserfahrung wie ich. Was ist das anderes als purer Stolz? Vielleicht bist du stolz auf deine Stellung in der Gemeinde. Die Gemeinde kann froh sein. Ich habe mir über jahrelangen Dienst hier eine Stellung, ein Ansehen erarbeitet. Und wenn ich nicht da wäre, hätte die Gemeinde ein echtes Problem. Vielleicht überschätzt du dich aufgrund deiner Gemeindezugehörigkeit, aufgrund der Länge der Gemeindezugehörigkeit. Was willst du eigentlich? Du bist erst seit 8 Monaten hier. Ich bin seit 25 Jahren hier in der Gemeinde. Ich bin langjähriges Mitglied. Ich habe die Gemeinde mit aufgebaut. Die Gemeinde kann eigentlich froh sein, dass ich hier bin. Es ist Stolz. Das würden wir so nicht aussprechen, was ich gerade gesagt habe. Aber kann es sein, dass das manchmal unsere Gedanken widerspiegelt? Stolz hat so viele Facetten, ihr Lieben. Stolz kann richtig demütig rüberkommen. Und die Gefahr an einem stolzen Menschen ist, dass er seinen Stolz nicht sieht, weil er stolz ist. Das ist die Gefahr. Ich wünsche es mir für dich, dass Gott dir heute deinen Stolz aufzeigt, wenn er vorhanden ist. Ich möchte mal einige Kriterien durchgehen und dich bitten, das mal auf dich anzuwenden, das mal zu reflektieren. Beschreiben diese 7 Kennzeichen dein Leben? Erstens, stolze Menschen können die Fehler anderer jederzeit aufzeigen. Sie konzentrieren sich aufs Versagen anderer und führen Buch über die Fehler anderer. Zweitens, stolze Menschen kritisieren häufig Autoritätspersonen. Sie können es nicht ertragen, geleitet zu werden. Drittens, stolze Menschen glauben, dass sie besser sind als die meisten anderen. Sie beten: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Viertens, stolze Menschen müssen beweisen, dass sie Recht haben. Sie können nicht im Unrecht sein. Fünftens, stolze Menschen fordern auch ein, was ihnen zusteht. Sie sind anspruchsvoll und nutzen ihre Macht gerne aus. Trifft das auf dich zu? Sechstens, stolze Menschen sind sehr gut drauf, wenn sie gelobt werden und verzweifelt, wenn sie kritisiert werden. Siebtens, und der hat es in sich, stolze Menschen denken jetzt schon an bestimmte Menschen, die diese Kriterien lesen müssten. Sie erkennen ihren eigenen Stolz nicht. Wo gibt es Stolz? In deinem Leben. Ihr werdet erschreckt, wenn ihr wüsstet, was mir manchmal für Gedanken kommen, wo ich Buße tun muss. Weil ich das feststelle, es ist so ein Stolz. Galater 6, Vers 3. Da heißt es denn, wenn jemand meint, er sei etwas, jetzt kommt die Realität, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Das Kennzeichen eines Stolzen ist, er vergisst, wer er ist und er vergisst, wer Gott ist. Wie armselig ist unser Stolz angesichts der Wahrheit aus Römer 11, 36, übrigens der Kontext unseres Predigttextes. In Römer 11, Vers 36 heißt es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Vers sagt, alles in der Schöpfung, alles in der Rettung hat seinen Ursprung in Gott. Alles wird durch Gott vollzogen. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Und wenn wir ankommen und höher über uns denken, als sich gebührt, sagen wir letztendlich, Gott, ich beanspruche deinen Thron. Das ist ein Anbetungsproblem, ihr Lieben. Dann beten wir das Vater unser eigentlich, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ihr Lieben, Stolz ist so eine Gefahr. Stolz ist eigentlich die Ursünde überhaupt. Man könnte wahrscheinlich alle anderen Sünden auf diese eine Sünde zurückführen. Stolz. Und deswegen warnt Paulus uns hier vor Hochmut. Und es braucht Gnade, dass Gott uns vom Stolz überführt. Oder auch einen Ehepartner, den Gott immer wieder gebraucht. Er warnt aber nicht nur, sondern zeigt auch auf, wie verändertes Denken aussehen soll. Und das liebe ich am Wort Gottes. Nicht so, sondern so. Wie sollen wir stattdessen denken über uns? Da heißt es, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Besonnen zu sein hat was mit Nüchternheit zu tun, mit einem klaren Denken. Stolz ist eigentlich ein verdrehtes Denken, wenn wir höher über uns denken. Nüchternheit, Besonnenheit ist, wir sehen uns im richtigen Licht. Das ist das, worum es hier geht. Und zwar geht es hier um das Licht des Evangeliums. Angesichts des Evangeliums schätzen wir uns richtig ein, wer wir sind. Paulus sagt hier, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und das muss richtig verstanden werden. Hier geht es ja noch nicht um die Gaben. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen in unserem Text. Aber hier geht es um den Glauben. Und die Schwierigkeit ist, die sich jetzt stellt, die schwierige Frage, hat Gott ein unterschiedliches Maß an Glauben verschiedenen Christen geschenkt? Und ich denke, so muss dieser Text nicht verstanden werden. Es ist nur durch die Übersetzung etwas erschwert. Die NEU übersetzt hier etwas anders und ich folge hier der NEU. Laut NEU geht es hier darum, dass der Glaube der Maßstab ist, an dem sich alles misst. Da heißt es, aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denk nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Maßstab, also Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung. Wie kann ich mich richtig selbst einschätzen? Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Der Theologe Eckhard Schnabel formuliert es wie folgt. Mit Glaube ist am plausibelsten der Inhalt des Glaubens gemeint. Und das ist jetzt der wichtige Satz, der kommt. Die Norm der besonnenen Selbsteinschätzung ist das Evangelium. Das ist das, was Paulus hier eigentlich deutlich machen möchte. Und ihr Lieben, im Evangelium gibt es keinen Platz für Stolz. Das Evangelium beginnt mit der schlechten Nachricht, dass wir Gott gar nichts bieten können. Dass wir elende Sünder sind, nicht fähig, Gott zu gefallen, völlig erbärmlich. in unserer Sünde verloren sind und Gott in seiner großen Barmherzigkeit eingreift, sich dazu entscheidet, uns zu retten, indem er seinen Sohn Jesus auf diese Welt schickt und Jesus erfüllt den Maßstab Gottes. Er hält sich an alle 613 Einzelgebote, die es im Alten Testament gibt. Er tut den Willen seines Vaters, geht dann ans Kreuz, da wo ich hätte sein müssen, stirbt Jesus für mich, für meine Schuld. Und wenn ich das annehme im Glauben, wird mir die Gerechtigkeit, das gerechte Leben Jesu auf mich übertragen. Und ich laufe jetzt als Christ mit einem Mantel der Gerechtigkeit umher, aber es ist eine Gerechtigkeit, die nicht meine ist. Es ist eine Gerechtigkeit, die seine ist. Er hat alles getan und ich stehe als Bettler vor ihm mit leeren Händen, habe keine andere Wahl, als mich auf Jesus zu werfen und ihm zu vertrauen. Und er sagt, André, ich spreche dich für gerecht. Du kriegst meine Gerechtigkeit. Es geschieht aber völlig außerhalb von dem, was du bist. Ich spreche dich nicht für gerecht, weil du gerecht bist. Ich liebe dich nicht, weil du so liebenswert bist. Du bist das Gegenteil davon, aber ich liebe dich, weil ich die Liebe bin. Und ich spreche dich für gerecht, weil mein Sohn gerecht gelebt hat. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Wir empfangen als geistlich arme Bettler. Und dann ist es doch völlig pervers, uns etwas darauf einzubilden. Ihr Lieben, das Evangelium ist das beste Mittel gegen Stolz in unserem Leben. Wenn du mit Stolz zu kämpfen hast, geh immer wieder zum Kreuz. Lies Römer 1-4 und werd dir dessen bewusst, es ist nur sein gnädiges Eingreifen in deinem Leben. Das, was du bist, bist du nicht, weil du immer gut aufgepasst hast in der Kinderstunde. Das, was du bist, bist du nicht, weil du so ein toller Bibelleser bist. Das, was du bist, ist, Christus hat sich über dich erbarmt und dich angenommen. Da bleibt kein Platz für Stolz. Paulus sagt in Römer 3, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Und diese gesunde Selbsteinschätzung, die brauchen wir. Ich bin hoffnungslos verloren gewesen. Jesus hat sich meiner erbarmt. Er hat mich für gerecht erklärt. Ich bin geliebt. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Aber alles habe ich von außen bekommen. Und deswegen lebe ich jetzt für ihn. Darum geht es im Evangelium. Um demütig zu dienen, braucht es aber nicht nur ein angemessenes Selbstbild. Um demütig zu dienen, braucht es auch das richtige Gemeindeverständnis. Und das ist mein zweiter Punkt heute in dieser Predigt. Das notwendige Gemeindeverständnis. Ich lese jetzt die Verse 4 und 5 einmal vor. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Paulus sagt, einmal ist es wichtig, dich im Lichte des Evangeliums zu sehen, aber zweitens ist es auch wichtig, dich im Kontext der Gemeinde zu sehen, mit deinen Gaben. Es geht nicht darum, dass wir uns über andere erheben und denken, ich bin besser, weil ich andere Gaben habe als das andere Gemeindemitglied. Wir müssen den Leib verstehen, wir müssen Gemeinde richtig verstehen. Paulus verwendet hier in Vers 4 das Bild von einem menschlichen Körper. Und dieses Bild ist für uns alle total verständlich, zu jeder Zeit, weil wir alle im Körper leben. Und in Vers 5 wendet er dieses Bild von einem menschlichen Körper dann auf die Gemeinde an. Es ist ein geistliches Bild für Gemeinde. Und lasst mich hier mal einen kleinen Zwischeneinschub machen. Es ist doch interessant, dass Paulus direkt am Anfang in Römer 12, da wo er beginnt, das christliche Leben zu entfalten, wie hat sich Gott christliches Leben gedacht, so ziemlich direkt am Anfang sagt er im Prinzip, du gehörst in eine Ortsgemeinde. Es gibt kein gesundes Christsein außerhalb einer lokalen Ortsgemeinde. Und das können wir aus Römer 12 ab Vers 4 entnehmen. Es gibt kein gesundes Christsein zu Hause auf dem Sofa vor dem Livestream dauerhaft. Es gibt kein gesundes Christsein als Gemeindehopper, mal in der Gemeinde, mal in der Gemeinde. Ortsgemeinde ist hier gedacht. Die Gemeinde in Rom, an die Paulus schreibt. Und das ist so wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Und Paulus macht hier zwei Aussagen. Er sagt einmal, wir sind trotz der Vielfalt ein Leib. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Gemeindemitglieder. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gaben, aber wir dürfen uns hier nicht einander irgendwie in Konkurrenz sehen, sondern wir sind trotz der Vielfalt ein Leib und die Einheit muss bewahrt werden in der Gemeinde. Und dann sagt er noch etwas, er sagt, die Vielfalt in der Gemeinde, die signalisiert ja eigentlich unsere Abhängigkeit voneinander. Ja, das ist wie beim menschlichen Körper. Der Fuß braucht die Augen. Ohne Augen läuft der Fuß in eine komplett falsche Richtung. Der Fuß ist auf die Augen angewiesen. Und so sind wir in der Gemeinde auf die anderen Glieder angewiesen. Aber dann dürfen wir uns ja nicht über sie stellen, weil wir brauchen sie. Ja, das ist das richtige Verständnis, was uns auch in der Demut hilft. Es ist im Prinzip ähnlich wie beim Mannschaftssport. Der beste Stürmer beim Fußball, er braucht den Zehner. Er braucht den Vorlagengeber. Er braucht den, der ihm die Bälle zuspielt, damit er die Tore machen kann. Der beste Stürmer wäre nichts ohne einen Torwart. Er wird ständig verlieren, weil kein Torwart im Tor ist. Jeder ist wichtig in einer Mannschaft. Und das ist genauso eben auch in der Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Star-Ensemble, sondern alle sind gefragt. Am letzten Mittwoch ist die Fußballmannschaft Paris Saint-Germain krachend aus der Champions League rausgeflogen. Besiegt durch eine Mannschaft aus Süddeutschland. Und wir müssen wissen, seit Jahren investiert Katar in die Fußballmannschaft Paris Saint-Germain. Ölmillionen fließen da rein, weil sie endlich mal die Champions League gewinnen wollen. Auch für die jetzt sich nicht so viel für Fußball interessieren, da werden hunderte Millionen reingesteckt in Spieler, damit Paris endlich mal, das will der Ölmillionär so, die Champions League gewinnt. Messi, Mbappé, Neymar, alle in einer Mannschaft. Das ist ein Star-Ensemble und sie haben es nicht geschafft, die Mannschaft aus Süddeutschland zu besiegen. Sie sind krachend rausgeflogen und das zeigt uns einmal mehr, Fußball ist nicht, beim Fußball geht es nicht um ein Star-Ensemble, sondern um ein Mannschaftsgefüge. In der Gemeinde geht es nicht um Einzelkönner. In der Gemeinde geht es nicht um Einzelkönner. In der Gemeinde geht es nicht darum, dass du eine Plattform zur frommen Selbstverwirklichung hast. In der Gemeinde geht es um den Leib. Ich möchte nicht, dass die evangelische Freikirche Köln-Ostheim nach ihren Pastoren benannt oder definiert wird. Das Wunderbare an dieser Gemeinde ist der Leib. Der Leib aus verschiedenen Gliedern. Oh, was schätze ich unsere Geschwister hier, die ich so liebe, die das tun können, was ich nicht kann. Wir brauchen einander. Und das ist das Wunderbare an Gemeinde. Demütiger Dienst hat genau das verstanden. Ich brauche die anderen. Und deswegen überhebe ich mich nicht über die anderen. Das führt uns zum dritten und letzten Punkt, der fokussierte Gabeneinsatz. Der fokussierte Gabeneinsatz. Ich lese die Verse 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der da lehrt in der Lehre. Es sei der ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Diese Verse 6 bis 8 sind immer noch im Zusammenhang mit Vers 3 zu sehen. Wir sollen nicht höher über uns denken, sondern uns einfach darauf konzentrieren, unsere Gaben einzusetzen. Punkt. Darum geht es. Schau nicht auf andere, schau darauf, welche Gabe du hast, bring sie ein. Punkt. Darum geht's. Das ist demütiger Dienst. Darf auch nicht falsch verstanden werden. Demut, einige verstehen Demut so, ich setze mich in die letzte Reihe und sage mir ständig, ich kann nichts. Und dann halten sie sich für demütig. Demütig bedeutet, erkenne deine Gaben, setze sie ein, aber verzichte auf Anerkennung. Das ist wahre Demut. Paulus erwähnt hier die Gnadengaben. An anderen Stellen werden sie als Geistesgaben bezeichnet. Es ist aber dasselbe. Aber allein schon der Begriff Gnadengabe bedeutet ja, es ist ein Geschenk, was wir bekommen. Dann ist es ja völlig unlogisch, dass wir uns auf unsere Gaben etwas einbilden. Weil wir haben sie uns nicht erarbeitet, wir haben sie uns nicht ausgesucht. Der Heilige Geist entscheidet in seiner Souveränität, dir gebe ich die Gabe, dir gebe ich die Gabe und dir gebe ich die Gabe. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe. Kein Christ hat alle Gaben. Wisst ihr warum? Damit wir immer voneinander abhängig bleiben. Aber jeder Christ hat mindestens eine Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Und ich möchte diese 7 Gaben, die Paulus hier nennt, das ist keine vollständige Liste, in 1. Korinther 12 werden auch noch weitere Gaben genannt, aber ich möchte diese 7 Gaben in 10 Minuten ganz kurz vorstellen. Viel mehr Zeit habe ich nämlich nicht. Deswegen wird es nur ein grober Abriss sein, aber ich möchte dich ermutigen, dass du heute hier sitzt mit der Frage, Herr, ist das meine Gabe? Hast du die mir gegeben? Dann will ich sie für dich einsetzen. Wenn du deine Gabe übrigens noch nicht entdeckt hast, wir haben nach dem Gottesdienst einen Stand im Foyer. Da wird unsere Dienstschulung vorgestellt. Da sind Geschwister, die gerne mit dir über deine Dienste sprechen, über Dienstmöglichkeiten hier in der Gemeinde. Welche dieser sieben Gaben treffen auf dich zu? Die erste Gabe, die Paulus hier nennt, ist die Gabe der Weissagung oder Prophetie. Das ist auch die komplizierteste Gabe, die wir heute besprechen. Wie definieren wir diese Gabe? Ich definiere sie wie folgt und ich lehne mich da an unser Dienstprogramm. Die von Gott gegebene Fähigkeit, Gottes Wahrheit für eine bestimmte Situation zu offenbaren und so konkret auszusprechen, dass sie zu mehr Verständnis, zu Korrektur, zur Umkehr und zur Ermutigung führt. Genau das haben die Propheten im Alten Testament gemacht. Sie haben Gottes Wort in die konkrete Situation hineingesprochen. Menschen, die diese Gabe haben, werden benötigt, auf der Kanzel in die Situation hineinzusprechen. Sie werden aber auch benötigt im Zweiergespräch. Menschen, die diese Gabe haben, bekommen manchmal ein Wort von Gott durch den Heiligen Geist gegeben, mit dem Auftrag, es einer anderen Person weiterzugeben. Diese Gabe wird von vielen Gemeinderichtungen missbraucht. Hier geht es immer darum, dass das, was wir weitergeben, es darf kein persönlicher Eindruck sein oder eine bloße Gefühlsregung. Es muss dem Wort entsprechen. Es muss am Wort geprüft werden. Aber diese Gabe gibt es und wir haben dazu eine Stellungnahme erst letztens vorgestellt. Wenn du diese Gabe hast, setz sie ein und sprich das Wort Gottes in das Leben anderer Menschen. Zweitens wird hier die Gabe des Dienstes erwähnt oder man könnte auch sagen der Hilfeleistung. Hier geht es um eine spezielle Gabe. Das ist, Dienst hört sich so allgemein ein, aber alle Gaben sind hier speziell, deswegen auch diese. Wie definieren wir die Gabe der Hilfeleistung? Es geht um die von Gott gegebene Fähigkeit, praktische und notwendige Aufgaben zu erfüllen, die andere entlasten, unterstützen und ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Vielleicht noch einen Satz grundsätzlich zu den Gaben. Jeder Christ soll dienen. Jeder Christ soll helfen. Wir sprechen gleich über die Gabe der Barmherzigkeit. Jeder Christ soll barmherzig sein. Aber es gibt Menschen, die hier auch noch mal eine besondere Gabe haben, in einem ganz, ganz hohen Maß. Und Menschen, die diese Gabe des Dienstes haben, das sind echte Helfertypen. Die sehen die Dinge im Hintergrund. Die bleiben auch gerne im Hintergrund. Diese Menschen müssen nicht auf die Bühne, wollen sie auch gar nicht. Sie gehen richtig darin auf, im Hintergrund zu helfen, damit alles funktioniert. Ich bin so dankbar für unsere 15 Diakone, die wir in der Gemeinde haben. Was haben wir als Pastoren für ein gutes Verhältnis zu unseren Diakonen? Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Der Psalmist sagt, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig miteinander leben. Das ist unser Verhältnis zu unseren Diakonen. Männer, die im Hintergrund so viel machen, damit wir uns als Pastoren wirklich einfach nur auf die Predigt und aufs Gebet konzentrieren dürfen. Aber wir brauchen die Diakone in der Gemeinde. Wir haben inzwischen 5 Sekretärinnen. Was bin ich dankbar für unsere Sekretärinnen. Sie nehmen uns so viel Organisatorisches ab und die wenigsten bekommen es mit, was sie tun. Sie gehen darin auf, im Hintergrund zu helfen, damit alles funktioniert. Weißt du, wenn du viele, viele Dinge siehst, die man besser machen könnte, wenn du das Anliegen hast, hier irgendwo im Hintergrund anzupacken, hast du wahrscheinlich diese Gabe. Setze sie ein. Drittens, an dritter Stelle wird die Gabe, die Lehrbegabung hier genannt. Paulus sagt, es sei der Lehrt in der Lehre. Also der, der die Gabe des Lehrens hat, soll sie in der Lehre einsetzen. Hier geht es um die von Gott gegebene Fähigkeit, die Bibel zu verstehen, verständlich zu erklären und so auf das Leben anzuwenden, dass andere in ihrem Glauben und Leben einen Schritt vorwärts gehen können. Diese Gabe wird manchmal falsch verstanden. Man denkt, wenn jemand redegewandt ist, dass er die Gabe des Lehrens hat. Aber das muss überhaupt nicht damit einhergehen. Bei den Geistesgaben ist es ja auch so, das sind Dinge, die Nichtchristen nicht können. Es sind nicht natürliche Fähigkeiten. Es gibt genug Lehrer an säkularen Schulen, die mit Gott nichts am Hut haben und pädagogische Fähigkeiten haben. Bei der Lehrbegabung geht es darum, dass man durch den Heiligen Geist Einsichten in das Wort Gottes bekommt, mit der Fähigkeit, diese Einsichten so weiterzugeben, dass die Gemeinde erbaut wird. Das ist die Lehrbegabung. Diese Gabe ist so wichtig bei uns im Nachwuchsbereich. In der Kinderstunde brauchen wir Geschwister mit der Lehrbegabung. Wir brauchen sie in der Kleingruppenarbeit. Wir brauchen sie im Glaubensgrundkurs. Wir brauchen sie im Predigtdienst. Da sind genau diese Geschwister mit dieser Gabe gefragt. An vierter Stelle kommt die Gabe der Seelsorge. Das ist eine Gabe. Paulus schreibt in Vers 8, es sei der ermahnt, er soll sie in der Ermahnung einsetzen. Das griechische Wort hier heißt Parakaleo und deckt eigentlich so das ganze seelsorgerliche Feld ab. Hier geht es nicht nur um Ermahnen. Hier geht es auch um Ermutigen. Hier geht es um Trösten. Es geht um Korrigieren. Es geht um Herausfordern. Deswegen fasse ich das hier zusammen unter die Gabe der Seelsorge. Darum geht es. Die von Gott gegebene Fähigkeit, die verschiedenen seelischen Nöte des Menschen erkennen zu können und dem Hilfesuchenden je nach Situation durch Ermutigung, Trost oder Korrektur zu helfen, seine Beziehung zu Gott wiederherzustellen oder zu vertiefen, damit er Christus immer ähnlicher wird. Ihr Lieben, wir brauchen so sehr Geschwister mit dieser seelsorgerlichen Gabe. Wir werden seit Wochen überhäuft mit E-Mails, Hilferufe von außen. Eheprobleme, psychische Probleme von Menschen, Menschen, die Zweifel haben an der Heilsgewissheit. Wir werden überhäuft als Gemeinde. Und ich habe den Eindruck manchmal, dass die Not größer ist als unser Seelsorgeangebot. Weißt du, wenn Gott dir hier aufzeigt, das könnte deine Gabe sein, dann komm bitte auf uns zu, wir brauchen dich. Wir brauchen Menschen mit der Seelsorgegabe. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass man die Intensivseelsorge macht, so die ganz harten Fälle. Seelsorge beginnt daran, dass du gleich in die Cafeteria runtergehst und du gehst betend runter und sagst, Herr, zeig du mir eine Person, die gerade Ermutigung braucht. Da beginnt Seelsorge. Wir haben oft ein falsches Verständnis von Seelsorge, dass das nur mit psychischen großen Problemen einhergeht. Seelsorge beginnt im Zweiergespräch, wo wir einander ermutigen, wo wir aufrichten, wo wir füreinander beten. Lass dich gebrauchen, wenn du diese Gabe hast. Als fünftens wird hier die Gabe des Gebens erwähnt. Der mitteilt, also der die Gabe der Mitteilung hat, des Teilens, des Gebens, er sollte das in Einfalt tun, also keine große Sache daraus machen. Einfach geben. Wie definieren wir diese Gabe? Hier geht es darum, um die von Gott gegebene Fähigkeit, gerne und freiwillig Geld und andere Mittel für Menschen und Projekte zu spenden. Also nochmal, jeder Christ hat gemäß 2. Korinther 8 und 9 den Auftrag zu spenden. Ja? Es geht ja darum, Gottes Großzügigkeit wiederzuspiegeln durch unsere Großzügigkeit. Aber dennoch gibt es Menschen, die diese Gabe haben. Menschen mit dieser Gabe fragen nicht, was ist denn hier so der Richtwert? Wie viel muss ich denn hier spenden, wenn ich Mitglied werde? Menschen mit dieser Gabe fragen sich, okay, wie viel brauche ich, um zu leben? Und den Rest gebe ich ins Reich Gottes. Und ich habe so Freude daran zu geben. Ich bin so dankbar, dass wir diese Menschen haben. Ich bin 21 Jahre lang mit so einem Menschen aufgewachsen. Dann habe ich Vater und Mutter verlassen und habe geheiratet. Aber ich konnte solche Menschen beobachten, alles ins Reich Gottes. Selbst zurückstellen, kleines Auto fahren, möglichst viel Geld in die Mission. Wenn du diese Gabe hast, wir brauchen dich. Wir brauchen so dringend Finanzen. Wir wollen gerade ein Frauenhaus gründen als Gemeinde. Wir haben schon das Haus, wir haben die Mitarbeiter, aber wir müssen Stellen schaffen. Wir brauchen Finanzen dafür. Wir brauchen Finanzen für Räumlichkeiten. Wir wollen Missionare aussenden. Die nächsten Missionare stehen in der Warteschlange. Das wird Geld brauchen. Jeder ist gefragt, aber wenn du die Gabe hast, dann bist du erst recht gefragt. Sechstens, die sechste Gabe, die hier erwähnt wird, ist Leitung. Und ich finde das so spannend, dass Paulus das einfach mal so zwischendurch reinwirft. Das ist nicht die erste Gabe, die hier genannt wird, auch nicht die letzte, auf die sich so alles ausrichtet. Und mittendrin, eine Gabe wie jede andere, Leiter sind eben auch nur Teil des Leibes, möchte Paulus sagen, und es ist richtig. Aber es braucht die Leitungsgabe. Der vorsteht, soll es mit Fleiß tun. Es geht um die von Gott gegebene Fähigkeit, Menschen geistlich zu versorgen, ihnen Perspektiven zu vermitteln und sie so anzuleiten, dass sie gemeinsam Gottes Ziele anstreben. Jede Gemeinde braucht Leiter. Gemeinde steht und fällt mit einer gesunden Leiterschaft. Und wir brauchen auch weiterhin Bereichsleiter in unserer Gemeinde, dass wirklich das Wort Gottes gepredigt wird, dass die Gemeinde weitergeleitet wird. Und ich glaube, hier gibt es einen kleinen Zwischenfall. Wir machen mal ganz kurz Pause. Ja, das passt ganz gut zur Gabe der Barmherzigkeit, die jetzt kommt. Das ist die siebte Gabe und letzte Gabe, die ich hier erwähnen möchte. Menschen, die Gabe der Barmherzigkeit haben, sehen die Not anderer und wollen gerne eingreifen. Paulus sagt hier ganz am Ende unseres Predigttextes, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Bei dieser Gabe geht es darum, letztendlich um die von Gott gegebene Fähigkeit, gerne ganz praktisch Menschen zu helfen, die leiden oder in Not sind. Das heißt, diese Menschen, die die Gabe der Barmherzigkeit haben, die werden regelrecht von der Not anderer angezogen. Ja? Sie können nicht einfach über eine Not hinweggehen. Vielleicht kennen wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Einige sind einfach vorbeigegangen an der Not, aber der barmherzige Samariter hat die Not gesehen und hat gerne eingegriffen und hat über das hinaus geholfen, was vielleicht sogar im ersten Moment nötig schien. Und es ist so kostbar, dass wir Menschen mit dieser Gabe haben. Ich bin mit so einem Menschen verheiratet und kann einfach nur sagen, es ist so bewegend zu sehen, sie sind wirklich erfasst von der Not anderer, es beschäftigt sie. Wenn mir die Not einer Person wieder aus dem Sinn ist, die Menschen mit dieser Gabe denken weiter drüber nach. Sie melden sich bei der Person, sie fragen sich, was können wir machen, wie kann ich praktisch helfen. Wir brauchen solche Menschen in der Gemeinde. Wir haben so viele Nöte in der Gemeinde. Wir haben viele alleinerziehende Mütter. Und dafür haben wir oft so wenig Verständnis, weil wir vielleicht nicht in dieser Lebenssituation sind. Menschen, die die Gabe der Barmherzigkeit haben, sehen die Not. Sie versetzen sich in die Situation einer alleinerziehenden Mutter und überlegen sich, wie kann ich helfen? Wie kann ich vielleicht Babysitter sein, dass die Schwester auch mal an Gemeindeveranstaltungen teilnehmen kann? Wenn du diese Gabe hast, die Gabe der Barmherzigkeit, kann ich nur sagen, es ist eine kostbare Gabe und wir brauchen sie dringend in der Gemeinde. Damit möchte ich jetzt die Predigt auch nochmal zusammenfassen. Worum geht es hier eigentlich? Es geht um demütiges Dienen. Es geht darum, dass wir uns ganz dem Herrn zur Verfügung stellen und uns mit unseren Gaben einbringen. Ich mache mir Sorge über einige, die ein Konsumentenchristsein leben. Ich bin besorgt über ihren geistlichen Zustand. Und hier spreche ich nicht über Gäste, ich spreche über Gemeindemitglieder, die hier Sonntag hinkommen, den Gottesdienst einfach konsumierend mitnehmen, sich aber nicht daran beteiligen. Weißt du, dass unser Putzteam letzte Woche hier sehr aktiv war, damit heute alles sauber ist? Weißt du, dass die Musiker, die ja heute die Musik gemacht haben, schon um 7 Uhr morgens hier waren? Da warst du wahrscheinlich noch am Schlafen. Weißt du, dass die Techniker gestern bis 1 Uhr nachts hier waren, um die Boxen anzubringen, damit wir heute die Predigt verstehen können? Weißt du, dass eine Predigtvorbereitung manchmal 20 bis 30 Stunden Arbeit ist und du kommst hierhin, holst sie dir in 45 Minuten ab und gehst wieder? Dabei lebst du auf Kosten anderer, auf Dienstkosten anderer. Und das ist ein geistliches Problem. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, heute eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen, dass du sagst, ich will nicht mehr Konsument sein. Herr, ich will, wenn ich verstanden habe, was du für mich getan hast, als Antwort auf deine Rettung, mich in das Werk des Herrn schmeißen. Ich will mich investieren. Ich möchte dich darum bitten, dass du mir zeigst, wo ich dienen kann, aber ich möchte nicht länger Konsumentenchristsein führen. Letztendlich geht es darum, einen Lebensstil zu führen, in dem Jesus im Mittelpunkt steht. Und genau dieses Lied wollen wir jetzt auch abschließend und als Antwort auf die Predigt stehend singen. Es ist unsere Antwort auf das, was der Herr für uns am Kreuz getan hat. Wir sagen ihm nochmal neu, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben und ich möchte mich für dich einsetzen. Lass uns dazu aufstehen und das Lied singen.